No. Nein. Darüber will ich nicht reden. Nein.
Okay.
Jetzt könnten wir quasi, also wir könnten hier die Aufnahme starten lassen, weißt du? Dass die Sendung beginnt mit den Worten, auf gar keinen Fall reden wir darüber. Und das, was davor war, schneiden wir weg. Und irgendwann sagen wir, Folge 245, die weggeschnittene Stelle, jetzt kommt's. Weißt du, dass du den Break in deinem Reiterleben, dann Reiterinnenleben, dass du den dann vollziehst. Ich glaube, genauso machen wir es. Weil bevor ich mir jetzt ein anderes Entree aus den Rippen leiere, machen wir das Jutta-Info, dann sagen wir,
worum's. Wir machen das Jutta-Intro, nicht das Jutta-Info.
Ja.
Baby, konzentrier dich halt hier.
Du machst mich völlig fertig.
Ja, ich mach dich verrückt. Ja, ich mach dich ganz verrückt.
Total. Ich habe die Sendung so gut angefangen, wirklich so gut. Und dann, nee, auf keinen Fall. Bitte sprich das doch vorher mit mir ab. Ja, da geht's ja schon mal los. Wir sprechen gar nichts ab. Das ist ja, wir setzen uns hier hin, Kopfhörer auf, los geht's. Du hast keine Ahnung, worum es geht. Du weißt gar nichts. Und tja, und dann tritt man halt auch mal in den Fettnapf.
Ja, also, aber wir lassen den Fettnapf schön zu.
Ja, wenn du sagst, du bist Chef.
Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
Warum habe ich jetzt Angst, frage ich meine Hörerinnen und Hörer. Und sie werden es wahrscheinlich nachvollziehen können, nachdem ich jetzt mit dem ersten Ding schon so auf die Nase gefallen bin. Nein, darüber reden wir nicht. Dann, jetzt lese ich meine Zettels vor. Jetzt bin ich mal gespannt, was davon noch überbleibt. Wir sprechen, also wo du dann, weißt du, die gelben Zettels in der Luft zerreißt. Kann ja noch passieren. Also kein Turnier an diesem Wochenende, das halten wir schon mal fest. Die Gründe hatten wir schon genannt. Unter anderem eine kortisonhaltige Salbe, um so eine mögliche Verletzung am Auge, was war da, möglicherweise eine Tralala-Entzündung.
Genau, Tralala-Entzündung, das ist doch gut.
Hilf mir doch mal.
Ich weiß nicht, was es war. Ich hatte keinen Tierarzt da, aber er hatte so ein Matschauge.
Das Matschaugensalbe. Und der Wirkstoff steht auf der verbotenen Liste, deshalb kein Turnierstart an diesem Wochenende. Dann fragt man sich ja, worüber redet man? Antwort, wir haben jede Menge auf dem Zettel. Unter anderem haben wir eine Futterexpertin. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir haben eine Futterexpertin zu Gast, dann denken alle, ja, ist denn Andrea Geiser schon wieder da?
Nee, aber ich glaube, die kennen auch ganz viele.
Genau, also Andrea Geiser, Klammer auf, die Besitzerin des Pferdefutterladens, den du gerne mal konsultierst und die aber auch Seminare gibt zum Thema Pferdefütterung und. Und also man muss immer hingehen mit viel Zeit und man bekommt und man geht mit viel Wissen und vielen Nahrungsmittelprodukten für Pferde wieder raus. Ne? So kann man das doch vielleicht sagen.
Ja.
So, weiß die Andrea eigentlich, dass sie intern, wenn wir so Redaktionsbesprechungen machen, wenn wir denn mal eine machen, dass wir sie dann so ein bisschen despektierlich die Futtertante nennen? Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, sogar im Podcast hier.
Ja, aber ich glaube, ganz viele nennen sie so, weil, also ich muss noch zur Futtertante, braucht jemand was?
Ehrlich, ist das so der Sprech?
Und dann weiß jeder sofort, wer gemeint ist.
Genau. Und jetzt könnte man sagen, wir haben heute in der Sendung eben nicht Andrea, sondern wir haben in der Sendung Professor Doktor Futtertante. Das wäre auch ein cooler Sendungstitel eigentlich, ne?
Ja.
Also muss man schon sagen. Jetzt muss man sagen, die Frau Professor Doktor, die ich ja interviewt habe zum Thema Fütterung, ist wirklich Professor Doktor, hat ein Buch geschrieben, super, genial, total hilfreich für Reiterinnen und Reiter. Und obwohl sie Professor Doktor ist und das auch schon sehr, sehr lange und wirklich in der Reiterwelt bekannt, sie hat noch nie in einem Podcast mitgemacht. Und am Ende des Gesprächs, ganz süß, sagt sie, ja, also hat mir auch Spaß gemacht und jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, wie das dann in dem Podcast klingt. Jetzt habe ich so ein bisschen Hemmung natürlich, die Sendung Professor Doktor Futtertante zu nennen. Weißt du, sie muss ja denken, sie ist in einem Irrenhaus gelandet, so im Nachhinein.
Sie muss dann halt den Anfang auch hören. Nicht nur ihr Interview, zum Beispiel wie manche Interviewgäste, die schon bei uns in der Sendung waren, die sagen, ich höre nur mein Interview, den Rest nicht.
Ja, genau. Okay. Aber ja, ich habe ja gerade Angst, wenn sie alles hört, dass sie dann denkt, okay, Da redet jetzt einer, der Mann, mit dem ich geredet habe, der hat ja gar nicht so viel Ahnung. Wir haben uns unter anderem ja auch unterhalten, wie das ist, also wie viel Futter fressen sozusagen, also was ist der Unterschied zwischen Sportpferden und so Freizeitpferden, die gar nicht so viel gefordert werden. Und wie viel mehr Futter und wie viel spezielles Futter braucht eigentlich ein Dressurpferd? Und wie anstrengend ist das eigentlich? Ich war sehr überrascht. Antwort: Also Rennpferde brauchen fast das Doppelte von dem, was andere brauchen. Aber Dressurpferde, da sagt sie, das ist, also körperlich fordert die das nicht so sehr. Sie meinte so, das mit der Dressur sei eher ein Mindgame, dass die sozusagen vom Kopf her begreifen müssen, was sie sollen und so weiter. Das sei das eigentlich Anstrengende. Man könnte die Sendung auch Professor Dr. Mindgame nennen. Das klingt vielleicht noch ein bisschen, weißt du, dann hätte man die Futtertante raus.
Geht ja noch ein bisschen, vielleicht fällt uns noch was ein.
Das stimmt. Aber Professor Dr. Mindgame, also da könnte sie auch als James Bond Bösewicht dann irgendwann mal durchgehen, so vom Namen her. Egal, was habe ich noch? Die Ernährung von AC/DC und Klecks können wir bei der Gelegenheit ja auch mal aufgreifen. Dann habe ich mal aufgeschrieben, gefühlt werden im Bekanntenkreis bei uns jede Menge Pferde angeschafft oder es wird darüber nachgedacht, sich Pferde anzuschaffen. Wirklich ganz, also muss sich keiner konkret angesprochen fühlen, so das ploppt so an ganz vielen Stellen auf. Und immer wieder wird diskutiert, wie umgehen mit den Röntgenbildern. Das, ich, keine Ahnung, ob du den gelben Zettel in der Luft zerreißt oder ob du sagst, ja, können wir mal drüber reden.
Also ich kann sagen, wie ich es gemacht habe bei Klexi.
Zum Beispiel, ja, das ist doch gut. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wir waren gestern auf dem Berg was trinken und es gibt neue Regeln, unter anderem bei Springturnieren.
Ach, ich dachte, beim Trinken auf dem Berg.
Nee, da gibt es keine neuen Regeln, natürlich nicht. Und zwar Prüfungen, in denen, wenn Reiterinnen und Reiter fehlerfrei im Parcours bleiben, dann haben alle gewonnen und die Zeit spielt keine Rolle mehr.
Die Clear Round, genau.
Die Clear Round, das musst du erzählen.
Das ist so ein Pilotprojekt von der FN.
Okay. Und man darf keine Gärten mehr benutzen.
Weil man darf nicht draufhauen.
Ach so, ja, okay, genau. Also man darf die Gärten nicht mehr benutzen, um irgendwie draufzuhauen.
Auch, also genau so, jetzt hau doch da mal ordentlich drauf, das darf man nicht mehr.
Ja. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner wünscht sich ein Schweiftoupet für ihren Haflinger. What the fuck? Da können wir auch, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, spielt jetzt der Manni die Hymne und dann geht's los. Einverstanden?
Ja.
Folge 245, Professor Dr. Mindgame. Jenny, bevor wir über die Ernährung von deinen beiden Zausels reden, AC/DC und Klecks, AC/DC der Haflinger, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleiten, was machen die Kameraden so? Es ist ja so ein bisschen turniermäßig die ruhige Zeit. Also theoretisch hättest du mit AC/DC heute, aber nur sehr theoretisch, hättest du mit ihm heute antreten können in einer M-Dressur. Es ist nochmal Turnier hier bei uns wirklich in der unmittelbaren Nachbarschaft. Aber haben wir schon gesagt, wir sind heute bei der Geburtstagsparty des Jahres von deiner lieben Freundin Mareike. Und deshalb kam das einfach nicht in Frage. Terminlich gibt's halt auch mal. Da ist dann, also manche Dinge gehen dann doch vor. Und morgen beim Springreiterwettbewerb, du verzichtest wegen des Risikos, da mit dieser Salbe erwischt zu werden. Ist halt eh die Frage, könnten die das noch nachweisen, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Ein Jahr, ja, genau. Sperre braucht kein Mensch. Ne?
Und so eine Stallkollegin hat heute Morgen noch gesagt, stell dir mal vor, die erwischen dich, da stehst du im Reiterjournal. Wie peinlich. Stimmt, die werden namentlich erwähnt im Reiterjournal. Ich kenne auch eine, die stand da drin, die wurde auch erwischt.
Das ist ja wie so ein Pranger.
Genau, das ist wie so ein Pranger. Da kriegst du dann auch so ein Bußgeld von der FN. Das habe ich ja auch mal gekriegt, als ich in übergreifenden, also mehr als zwei klassenübergreifenden Prüfungen gestartet bin an einem Turnier. Kannst du dich erinnern? Da habe ich auch ein Bußgeld gekriegt von der FN.
Genau,
hatte 25 Euro bezahlen.
Hatte nichts mit Doping zu tun, aber du bist in
Ich bin L- und M-Dressur geritten und dann irgendwie aus einer Laune heraus, wir brauchen noch jemanden für die A-Mannschaft, reitest du mit? Ja klar, mache ich. Nicht nachgedacht, mitgeritten, oh Gott, darf man gar nicht.
Alle Schleifen aberkannt, Bußgeld.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich bist du auch in irgendwelchen Online-Portalen durchbeleidigt worden und hast es nur nicht gemerkt, das kann ja sein.
Das kann schon sein, aber das Turnier war ja im Rheinland, das ist weit weg, da kennt mich ja keiner. Stand was? Im Reiterjournal fürs Rheinland.
Ja, aber Google never forgets, weißt du? Das ist ja, also, na gut. Was machst du denn so mit denen? Jetzt so, da kein Turnier ansteht, der Lehrgang bei Raimund Wille, wo du ja dann nächste Woche mit beiden Pferden vorstellig wirst, das ist ja dann auch noch eine Woche hin. Kann man vielleicht auch noch mal, wenn du da sagst, da gibt es irgendwie einen neuen Stand oder so, was so die Überlegungen im Vorhinein angeht, kann man da sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Aber was ist denn so das, was du mit den beiden Kameraden so veranstaltest jetzt?
Ach, an dem Training hat sich nicht so viel geändert. Also ich versuche wirklich so mindestens dreimal die Woche auch so Dressurtraining zu machen. Aber ich nutze das auch und gehe ganz viel raus oder mache so, lasse sie springen. Wir haben so einen kleinen Reitplatz, wo man die Pferde freilaufen lassen kann, wo man longieren kann, wo man kann da alles machen, was man will und auch Sprünge hinstellen. Es ist eingezäunt und das nutze ich schon sehr viel, dass ich so das Training recht abwechslungsreich gestalte und mit dem Klexi gehe ich immer mehr raus ins Gelände. Also im Moment sind wir ja so weit, dass wir erst so ein bisschen traben, galoppieren in der Halle oder auf dem Platz und dann gehe ich immer noch mal raus und immer noch mal ein Stück weiter. Also ich will wirklich in diesem Winter den Klecks überwiegend Gelände reiten. Das ist wirklich, das tut dem so gut und dass der mal nach vorne geht und dass der locker wird. Und ganz viele renommierte Trainer sagen ja auch, geht ins Gelände, geht raus, raus, raus und dann klappt es auch im Viereck.
Interessanter Punkt. Wir werden da gleich im Gespräch mit der Professor Dr. Ellen Kienzle, so heißt sie nämlich mit Namen, auch nochmal drauf kommen, wo sie sagte, also wir kommen so auf die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Trainings, ne? Also sozusagen Ausdauer, Kraft, rausgehen, große Distanzen zurücklegen, das ist das eine. Das andere ist die Arbeit im Dressurviereck, aber beides auf einmal, das verträgt sich überhaupt nicht. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine Regel, die du beherzigst, oder? Also wenn die viel draußen waren, dann muss man mit denen nicht noch irgendwelche Pirouetten drehen im Dressurviereck. Das wollen wir einfach nicht mehr.
Am gleichen Tag?
Ja.
Nee, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, genau. Das sagte sie nämlich auch. Das ist völlig undenkbar. Und genau, also das würdest du schon auch sagen. Also dann ist im Moment tatsächlich, ja würdest du fast sagen, ist so ein Schwerpunkt, bei dem Klecks zumindest, so hört man es raus, auf dieser Geschichte rausgehen, Kraft tanken, Konditionen.
Genau, Muskeln aufbauen.
Solche Dinge, okay.
Und wenn es geht, draußen auf dem Platz reiten. Und nur wenn das Wetter halt wirklich blöd ist, dann gehe ich in die Halle. Aber wenn es irgendwie geht, bleibe ich mit den Pferden draußen.
Man muss ja sagen, das Wetter spielt euch da im Moment ja total in die Karten, ne?
Ja, das war die ganze Zeit gut. Jetzt hat es gestern mal einen Tag geregnet. Ja. Aber auch da war ich eine kleine Runde mit dem Klexi. Wir sind ein bisschen nass geworden. Aber ich will das wirklich beibehalten, dass ich jeden Tag mit dem zumindest mal so 10 Minuten einmal um den Block nach dem Reiten und diese Runde immer mehr ausweite.
Ist es bei AC/DC genauso oder gibt es da Unterschiede?
Bei AC/DC ist es genauso, aber AC kann ich direkt, also da kann ich mich draufsetzen und ins Gelände reiten. Und den trabe und galoppiere ich ja auch draußen. Und wir haben ja diese eine Strecke, die so gesandet ist. Da trainiere ich auch immer mal wieder so dieses Zulegen und dass er wirklich nach vorne galoppiert und trabt. Und das klappt ganz gut. Und mit AC mache ich das ja sowieso viel öfter, dass ich rausgehe ins Gelände, weil der einfach ein bisschen sicherer ist. Oder ich fühle mich auf dem Pony einfach sicherer, als wenn ich mit dem Klexi alleine rausgehe.
Okay. Man kann draußen, haben wir gerade gelernt, auch viele Dinge üben und einstudieren, die man im Dressurviereck braucht. Vor allen Dingen so, also du hast gerade das Stichwort Zulegen genannt, das leuchtet ja auch total ein. Also wo so dieses, ich lasse jetzt die Kraft raus, also raumgreifendere Sprünge und so weiter, dass man das draußen gut trainieren kann, keine Frage. Es gibt aber mit Sicherheit auch so ein paar Sachen, die kann man halt nur auf dem Platz trainieren oder in der Halle oder so.
Ich denke jetzt gerade mal nach.
Ach, du würdest sagen, man kann alles draußen? Echt jetzt?
Eigentlich kann man alles draußen trainieren. Sogar Volten, wenn der Weg breit genug ist.
Das stimmt, ja. Gut. Ist die Frage, sind die Wege breit genug? Das sind dann halt eher so Waldwege. Aber also es wird doch bestimmt so einen gewissen Teil geben, wo du sagst, so jetzt gehen wir auf den Platz und jetzt üben wir mal.
Also nicht so viel. Also
nicht so viel, okay.
Nee, es gibt nicht so viel, was man nicht im Gelände üben kann.
Ich meine, fliegende Wechsel, da spricht ja eigentlich auch null dagegen, das draußen zu üben, ne?
Genau. Das ist sogar draußen viel besser als im Viereck. Weil sie dann halt auch wirklich so dieses Durchspringen im Galopp ist ja im Gelände schon von Natur aus viel mehr da. Da galoppieren die Pferde ja viel mehr nach vorne und springen viel besser durch. Hm. Und allein das schon für den Wechsel, das habe ich mit dem Globus damals auch im Gelände geübt.
Okay. Also dann ist im Moment hier die große, wir gehen raus ins Gelände Phase angebrochen. Und das lebt ihr so aus. Wann geht's wieder zurück auf den Platz? Oder ist das, muss das überhaupt sein? Jetzt mal blöd gefragt. Ja, wenn man zum Beispiel so eine Prüfung mal komplett durchreiten will, dann zum Beispiel führt wahrscheinlich an der Halle am Platz dann kein Weg vorbei. Und ab und zu muss es dann halt doch mal sein,
ja,
oder?
Und
allein
ich reite
so
ja
fürs
auch,
Gefühl.
Ja, ich reite ja auch 2-3 Mal in der Woche, reite ich die beiden ja auch auf dem Platz oder in der Halle. Also ich habe schon so 2-3 Tage in der Woche, wo ich auch ordentlich Dressurtraining im Viereck mache.
Ja, ja. Einfach um sozusagen, ja, dass das nicht so ganz freischwebend immer ist, sondern dass man auch vielleicht mal zusammenhängend so bestimmte Lektionen aneinander reihen kann. Oder denke ich da schräg? Nee.
Du gibst dir selber schon die Antwort. Denke ich da schräg? Nee.
Ja, es ist sozusagen... Ich versuche meine Hoffnung auszudrücken, dass es so sei, verstehst du? Ich hätte aber schon gerne, dass du mich darin so ein bisschen nicht so, nee, siehst du schon ganz richtig. Das
nein, also ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber man kann im Prinzip im Gelände alles das reiten, was man im Viereck auch reiten kann. Also es gibt nichts, was man draußen nicht üben kann. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht zwingend notwendig, vorher in einem Viereck zu reiten und dann, oder um in eine Prüfung zu starten.
Sehr spannende Thesen hier. Training monothematisch draußen und dann geht's irgendwann zurück ins Dressurviereck. Okay, hatte ich irgendwie anders abgespeichert, aber...
Aber ich bin ja auch nicht monothematisch draußen, ne? Das hatte ich ja auch gesagt.
Das stimmt. Also du hast gesagt, so 2-3 Mal die Woche bist du dann eben doch im Viereck und so. Aber interessant die These, dass du sagst, also... Man bräuchte es eigentlich gar nicht. Also das finde ich...
Ist bestimmt schwieriger, aber ich glaube, dass es geht.
Okay. Jenny, wir haben ja schon eingangs gesagt, dass wir uns viel mit dem Thema Ernährung heute beschäftigen, weil eben Professor Dr. Ellen Kienzle bei uns ist und sie ein neues Buch vorstellt. Und wo wir gerade bei AC/DC und Klecks, deinen beiden Sportpferden, sind... ist jetzt wahrscheinlich so eine globale Frage, wie ernährst du die oder worauf achtest du da? Aber trotzdem so ein bisschen, so ein paar Fingerzeige. Gibt es Dinge, auf die du besonders achtest? Gibt es zum Beispiel, also es gibt ja so ein paar Sachen, die Pferde einfach immer brauchen, Heu und so weiter. Aber also so beim Stichwort Kraftfutter und Zusatzfutter und welche Mineralfutter und so weiter. Was macht man da? Also ich könnte mir vorstellen, frag 5 Reiter und du hast 8 Meinungen so ungefähr.
Mindestens,
oder? Also da würdest du schon zustimmen. Das ist ja irgendwie so ein Thema, ist halt auch ein Markt. Ich glaube, viele, keine Ahnung, Firmen versuchen dir ja einzureden oder werben dafür, wir haben ein Futter, das kann dieses und jenes und wir empfehlen unbedingt das und es gibt viel so Mund-zu-Mund-Propaganda. Also da könnte ich mir schon vorstellen, jeder geht so ein bisschen anders an. Wie gehst du es denn so an?
Also ich habe mich ja auch damals oder immer mal wieder beraten lassen von Andrea Geise und sie sagt, Sportpferde, also welche, die auch wirklich aktiv im Turniersport gehen, die brauchen vor allem Proteine und zum Muskelaufbau Aminosäuren. Und das hat diese Pflanze Espaset, die ist relativ neu. Also ich glaube, es kennen noch nicht so viele, aber die gibt es als fertiges Futter oder die gibt es auch als Kops. Und ich nehme immer die Kops, ich weiche die ein, so wie Heukops. Und dann gibt's einfach ungequetschten Hafer dazu. Also da habe ich im Prinzip alles, was die Pferde brauchen, um ihre Arbeit zu machen. Hafer, da habe ich die Proteine drin und in der Espasettpflanze habe ich unterschiedliche Aminosäuren drin und auch nochmal das Eiweiß. Also im Prinzip viel mehr brauchen die Pferde auch nicht und natürlich ein gutes Mineralfutter und fertig. Mehr bekommen die nicht und Heu 24/7. Also sie haben immer Heu zur Verfügung und können auch immer ein bisschen Stroh knabbern und so, wenn sie möchten. Und ich glaube, dass ich damit ganz gut beraten bin.
Also eigentlich kann man sagen, also ja, so ein paar Zusätze, du hast es gerade ja aufgezählt, gibst du schon. Aber ich könnte mir vorstellen, angesichts der Fülle dessen, was der Markt so hergibt, dass andere da viel mehr machen. Also ganz so viel machst du dann auch wieder nicht.
Nee. Also seit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Jahren werden Pferde mit Hafer gefüttert. Und Hafer ist ja im Prinzip auch eine gute Pflanze, die viel Energie liefert fürs Pferd. Und was Andrea ja auch gesagt hat, der Hafer ist eigentlich vor dem Reiten, bringt er die Energie ins Pferd. Und nicht, wenn ich dem Pferd abends Hafer gebe, dann verpufft diese Energie. Ich habe mir angewöhnt, beide Pferde vor dem Reiten mit Hafer zu füttern, dass sie diese Energie auch direkt nutzen können, die durch den Hafer ins Pferd geht. Und das klappt ganz gut. Also damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, gerade auch auf dem Turnier. Und auch als wir zum Beispiel diesen Orientierungsritt gemacht haben, habe ich dem ACDC auch vorher nochmal eine große Schüssel Hafer gegeben und nochmal eine extra Schüssel danach, dass er halt auch einfach die Speicher wieder auffüllen kann, weil das hat ihn garantiert viel Energie gekostet und die muss ja auch einfach wieder zurück ins Pferd.
Ja, sehr interessant ist, du warst ja jetzt bei dem Interview mit Frau Kienzle nicht dabei, aber es, also drei Sachen hast du schon richtig gemacht, ohne dass du mit der großen Meisterin gesprochen hast, sozusagen. Also diese Geschichte bei dem Distanzritt, da habt ihr ja richtig viele Kilometer gemacht. Also da ist zusätzliches Futter ganz besonders wichtig, weil das wirklich körperlich anstrengend ist für die Pferde. Also die Kilometer zählen, das war so ein Satz aus dem Interview. Und das Stichwort Proteine und Aminosäuren. Also wir haben auch kurz über ACDC gesprochen und über sein Alter. Und sie sagte, das ist jetzt so ein Alter, da braucht er diese beiden Dinge ganz dringend. Und da hältst du dich schon dran. Das ist ja schon mal sehr cool. Ja, sehr schön. Also wir steigen tiefer ein in das Thema Ernährung, Fütterung und vor allen Dingen Rationierung, also Portionierung. Welche Mengen an Futter gebe ich auch Pferden? Das ist sozusagen Inhalt des neuen Buchs, das Professor Dr. Ellen Kienzle heute mitgebracht hat. Und das wird sehr interessant. Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Das mit dem 24/7 Heu, ist das, also sollte das immer so sein?
Und also wenn es die Pferde vertragen, bin ich natürlich ein Fan davon. Es gibt natürlich auch Pferde, die sich halt auch einfach fett fressen. Die, wenn Pferde zum Beispiel das nicht gewohnt sind, dann fressen die und fressen und fressen und fressen. Meine sind es jetzt natürlich gewohnt, seit sie bei mir sind. Die hatten immer, seit ich sie habe, immer schon 24/7 Heu. Anfangs, als die beiden noch keine Eisen hatten, auch mit einem Netz, dass es einfach so ein kleines bisschen länger dauert. Aber mittlerweile haben die einen großen Quarterballen Heu zur Verfügung ohne Netz. Also die fressen 24/7, können die Heu fressen und die hören auch einfach auf zu fressen, wenn sie satt sind. Also die machen auch Pausen, die fressen das jetzt nicht so in sich rein, dass die fett werden. Die sind beide nicht dick oder zu dick, also sie haben beide eine gute Figur und sind schlank, also aber nicht jedes Pferd kann das vertragen mit dem 24/7 Heu.
Okay. Gut, Jenny, gelbe Zettels. Die Reihenfolge ist ja eigentlich fast egal. Ganz kurz zum Thema, im Bekanntenkreis werden gerade viele Pferde angeschafft, wie umgehen mit den Röntgenbildern. Also das ist jetzt so, ich bin ja als Laie immer dabei, ich dappel so mit und höre so zu, was gesprochen wird. Und in zwei, drei Situationen, wo das Thema Pferdekauf jetzt eine Rolle gespielt hat, da spielte auch dieses Thema eine Rolle. Es gibt Röntgenbilder, es gibt welche, die sind schon ein bisschen älter. Soll man neue machen? Soll man sich die angucken? Wie soll man damit umgehen? Wer soll die angucken? Weil man selber ist ja in der Regel Laie und kann da gar nichts mit anfangen. Also beauftragt man da einen Tierarzt damit? also wo ich so denke, huiuiui, ist gar nicht so leicht, ein Pferd zu kaufen. Das ist so Feststellung Nummer eins. Und der Umgang mit den Röntgenbildern, es gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Mach uns doch mal schlau. Wie sollte man denn am besten damit umgehen?
Ich glaube, ich habe das gemacht, was man nicht machen sollte, als ich Klecks gekauft habe.
Okay.
Also Klecks war ja gerade mal vierjährig. Der war ja noch ganz, ganz jung und war seit 8 Wochen unterm Sattel. Der hatte eine große AKU von dem Verkäufer schon. Der hat die gemacht. Die klinische AKU war ohne besonderen Befund. Also da war nichts festzustellen. Und der hatte auch, ich glaube sogar 12 Röntgenbilder.
AKU Ankaufsuntersuchung.
Genau. Mhm. Die habe ich nie anschauen lassen. Nee, die Verkäuferin hat mir die Bilder geschickt, noch bevor ich das Pferd gekauft habe. Hier sind die Bilder, hier ist der Bericht von der AKU. Die ist 3 Wochen alt oder so. Und hier sind die Bilder und ich habe die Bilder nie anschauen lassen. Also das ist, glaube ich, so das, was man nicht machen sollte. Man sollte vielleicht schon einen Tierarzt drauf gucken lassen, wenn man ein Pferd kauft. Ich habe aber irgendwie damals gedacht, ja, da ist bestimmt sieht man irgendwas auf den Bildern. Das kann schon sein. Und was mache ich denn dann damit, wenn jetzt zum Beispiel ein Tierarzt mir sagt, oh, das könnte sein, dass der mal, keine Ahnung, eine Arthrose entwickelt oder dies oder jenes. Ich glaube, auf ganz, ganz vielen Röntgenbildern findet man immer irgendwas. Mhm. Und deshalb habe ich beschlossen, das Pferd war in der klinischen AKU ohne besonderen Befund, der ist ganz jung. Ah ja, und ich bin auch, seit mir das passiert ist mit dem Nixon, bin ich auch so ein bisschen, dass ich denke, es ist auch so ein bisschen Glückssache. Pferdekauf, man muss auch so ein bisschen Glück haben. Und es kann immer alles passieren. Nixon ist einfach tot umgefallen. Der war vorher kerngesund und der ist einfach tot umgefallen.
Aortenabriss, ja, wahrscheinlich, genau.
Genau, und deswegen, wenn so ein Pferd durch die klinische AKU durchkommt, vor allem wenn sie noch so jung sind, und dann denke ich immer, okay, also das gesunde Menschenauge sagt mir, dieses Pferd ist völlig in Ordnung, der läuft super, der hat nicht irgendwelche Auffälligkeiten. Wenn da natürlich schon irgendwas auffällt bei der klinischen Untersuchung, würde ich immer Bilder machen lassen, gar keine Frage.
Okay.
Oder würde mich entscheiden, nee, ich möchte dieses Pferd nicht kaufen. Wir hatten es ja auch mit dem Füchslein, der hatte auch Top-Röntgenbilder. Also die waren alle in Ordnung, aber das augenscheinlich war dieses Pferd nicht in Ordnung, was auch immer der Grund war, aber dann kaufe ich so ein Pferd nicht. Und deswegen so Röntgenbilder ist immer so eine Sache. Ich glaube, das muss auch jeder, der ein Pferd kauft, für sich entscheiden. Mache ich Bilder? Wenn ja, wie viele? Von welchem Tierarzt lasse ich die machen? Oder gibt es schon Bilder? Von welchem Tierarzt lasse ich die angucken? Lasse ich sie von mehreren Tierärzten angucken?
Und wie gehe ich dann damit um, was die mir sagen?
Genau,
ne?
Weil ja. Wie gehe ich dann mit diesem, der Tierarzt sagt mir, oh, da könnte ein Befund sein, das und das. Ich muss ja vorher schon überlegen, wenn dieses Pferd einen Befund hat, kaufe ich ihn trotzdem oder kaufe ich ihn auf gar keinen Fall, egal was der Befund ist. Also das muss ich mir schon auch überlegen, weil dann wird es halt schwierig, wenn so ein Tierarzt sagt, nicht so schlimm oder könnte schlimm werden, kann aber auch nichts werden. Also ich weiß dann immer nicht, was ich mit so einer Aussage dann anfangen soll. Es ist letztendlich eine schwierige Entscheidung, Pferde kaufen, und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel Geld man ausgibt. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn es dann schon so in Preissegmente geht, wo es richtig, richtig teuer wird, würde ich natürlich so ein Pferd komplett röntgen lassen und würde auch nicht ein Pferd kaufen für viel Geld, was vielleicht einen Befund hätte. Also das, glaube ich, würde ich nicht machen.
Ja, wobei das mit dem Geld natürlich auch immer sehr relativ ist. Also ja. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt, also da ja mit dem Klecks zum Beispiel, da kann man sich auch drüber streiten, war das jetzt viel, war das mittel, war das wenig. Ne? Also ich glaube, da gäbe es auch Menschen, die sagen würden, oh, das ist ja schon ganz schön Geld. Und da guckt man sich auch mal so ein Röntgenbild an. Aber wir lernen, dass dir der Augenschein, also das, was du mit deinen eigenen Augen siehst und was Ärzte in so einer Ankaufsuntersuchung klinisch sozusagen feststellen, das hat bei dir erstmal Vorfahrt oder ein größeres Gewicht als jetzt so ein Röntgenbild.
Absolut.
Alles klar, ich bin gespannt. Wenn es irgendwie Meinungen gibt, die das ganz von Menschen, die das ganz anders sehen, also gerne her damit. Wir diskutieren auch gerne. Also
Ja. Vielleicht noch so die kurze Geschichte, als ich damals Globus gekauft habe. Mhm. Der ist bei der klinischen Untersuchung mit beiden Vorderbeinen durch die Beugeprobe gefallen. Mit beiden Beinen. Ich habe ihn trotzdem gekauft, weil wäre er nur mit einem Vorderbein durchgefallen, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gekauft oder hätte Röntgenbilder machen lassen. Aber da es beide Beine waren, und der war ja auch noch ganz jung. Also bei jungen Pferden, dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, wie stark beugt der Tierarzt. Und dann, wenn der erste Tritt nicht ganz klar ist, und es war bei beiden Beinen das Gleiche. Also der erste Tritt war nicht ganz klar, aber bei beiden Vorderbeinen. Und da habe ich gesagt, da gehe ich das Risiko ein, weil das kann natürlich auch sein, junges Pferd, da sind die Knochen noch nicht so stabil und der Tierarzt hat natürlich ein bisschen mehr gebeugt, als er sollte. Mhm. Und ich habe keine Bilder machen lassen, ich habe ihn trotzdem gekauft und er hat nie gelahmt. Bis heute nicht. Also außer hinten die Sehnenverletzung, das war aber hinten links und das war nicht vorne.
Das ist ja aber auch eine andere, also das war einfach ein anderer Schnack.
Ansonsten ist das Pferd immer gelaufen. Die ganzen 21 Jahre, die ich ihn habe, ist er nie lahm gegangen. Oder 22 sogar schon.
Welches körperliche Gebrechen hat der AC/DC?
Keins, den habe ich als Absetzerfohlen gekauft.
Okay, also der läuft rund, ja?
Der läuft, genau.
Genau. Hast du bei mir irgendwelche Röntgenfotos angeguckt eigentlich?
Nee, du bist ein einziges körperliches Gebrechen.
Ja, das ist ja wie der Themenwechselknopf, ne? Lass uns da kurz drüber sprechen. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, obwohl ich ja immer diese Pferdezeitschriften lese. Neue Regeln. Du hast vorhin das Wort Pilotprojekt in den Mund genommen. Ich habe schon wieder vergessen. Wie heißt die Round?
Die Clear Round.
Die Clear Round, die es jetzt gibt, nur in unserem Bundesland oder bundesweit?
Ich glaube, das ist bundesweit ein Pilotprojekt von der FN und der Veranstalter kann sagen, ich schreibe so eine Prüfung aus. Und jetzt bei diesem Turnier hier bei uns um die Ecke.
Mhm. Springen, muss man
genau,
sagen.
Genau,
ne?
Springen. Ja, genau, springen, na klar. Weil in der Dressur gibt es ja Noten. Da kann man nicht sagen, alle, die alle Aufgaben erfüllt haben, haben gewonnen. Das wäre doof. Ja. Obwohl, das wäre auch irgendwie so ein bisschen cool, ne?
Also da könnte man bestimmt auch was hinhudeln, sag ich jetzt mal. Aber gut, ist jetzt eine andere Geschichte. Also im Springreiten ist ja ein bisschen, also da gibt es ja zwei Aspekte. Erstmal bleiben alle Stangen liegen. Und wenn man dann sagt, okay, mehrere Reiter sind fehlerfrei, dann hat ja häufig, wenn es jetzt kein Stilspringen ist, der gewonnen, der die schnellste Zeit hat. Richtig? Genau. So ist es doch, genau.
Und gestern war das so, da waren L-Springen ausgeschrieben als Clear Round. Das heißt, jeder, der ohne Fehler diesen Parcours absolviert, egal in welcher Zeit, also ich weiß gar nicht, ob es eine zeitliche Begrenzung gab. Nee, ich glaube nicht. Es gibt auch kein Zeitlimit. Also es gibt keine Zeitfehler, mein. Ich bin nicht ganz sicher. Kann sein, dass es eine vorgeschriebene Zeit gab. Jedenfalls brauchst du null Fehler, sonst nichts. Und dann gewinnst du. Also das kann, gestern waren es, glaube ich, 9 Gewinner oder 10. Also es kamen einige mit null Fehlern durch und die werden natürlich platziert. Und die werden alle auf dem ersten Platz platziert und die kriegen alle ein goldenes Schlüppchen.
So, und die Frage ist ja jetzt, wie finden wir das?
Mir ist es wurscht, ich springe ja eh nicht. Also,
Anna, ich weiß auch gar jetzt nicht so, wie du dich da rauswindest, das ist ja erbärmlich.
Ach, ich weiß gar nicht so. Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, weil Nadine hat gestern so schön gesagt, dann kriegen auch die mal eine goldene Schleife, die sonst immer zu langsam sind.
Ja.
Oder nicht so schön reiten, aber trotzdem null Fehler haben. Gibt es ja auch so Stilspringen, weißt du? Also Hauptsache null Fehler, egal welche Zeit, welcher Stil, null Fehler. Und dann kannst du mal ein L-Springen gewinnen. Zusammen mit 15 anderen. Macht ja nichts.
Also wir können das ja mal weiterreichen an die Hörer. Gibt es da Meinungen dazu? Wir würden uns sehr freuen. Wie findet ihr das? Man muss ja dazu sagen, es sind nicht alle Prüfungen so. Ne? Es ist eine Prüfung, die ist so ausgeschrieben, wenn man sagt, das ist alles Kokolores und ich will den ehrlichen Wettbewerb und ich will, der Beste soll gewinnen und der Beste ist dann eben nicht nur der, wo alle Schlangen liegen bleiben, sondern im Zweifelsfall dann das zweite Kriterium. Dann gilt halt, der Beste, der Sieger ist der, der am schnellsten das Ganze geschafft hat. Das wird ja weiterhin angeboten. Also so ist es ja nicht, ne? Man kann,
genau, es gibt auch normale Prüfungen. Und man kann das, also es gibt diese Clear Rounds auch für die jungen Pferde. Da finde ich es sogar so ein kleines bisschen sinnvoller als bei erwachsenen Pferden. Also sie haben das auch so schön geschrieben für die ich weiß gar nicht mehr, wie sie geschrieben haben, also die Chance für ein Pferd, was schon aus dem Jungpferdeprüfungsalter raus ist, dass die auch mal eine Chance haben zu gewinnen. Also es war so ein bisschen, okay, also auch die, die sonst nie was abkriegen, können hier mal eine goldene Schleife mitnehmen. Bei den Jungpferden finde ich es allerdings sinnvoll, dass man da zum Beispiel so eine Springpferde-L, wenn dann wirklich dieses Pferd ordentlich diesen Parcours absolviert hat und jetzt der Reiter aber nicht so einen schönen Reitstil hat, aber trotzdem, es ist ja eine Springpferdeprüfung und da sollte ja schon auch so bewertet werden, wie absolviert denn dieses Pferd den Parcours, und weil dann halt einer, der immer mit einer 8,5 da durch diesen Parcours reitet, immer gewinnt, finde ich so diese Jungpferdeprüfung, da finde ich es noch ein kleines bisschen sinnvoller, dass da wirklich auch so die jungen Pferde mal ordentlich geritten werden und ordentlich durch so einen Parcours und dann, dass das auch belohnt wird.
Kann das vielleicht auch gerade bei den Jungpferden so ein bisschen den Effekt haben, dass so junge Pferde dann nicht so durchgeprügelt und durchgehetzt werden durch so einen Parcours, sondern dass man sich quasi ein bisschen mehr Zeit nimmt im Sinne von, oder war das das, was du meintest, so nach dem Motto, man kann sich auch ein bisschen Zeit nehmen, die ordentlich da durchzureiten, genau, und nicht gleich so... Ja. Kette geben.
Ja. Also Springpferdeprüfungen sind ja immer Stilspringprüfungen. Die sind ja sowieso nicht nach Zeit.
Ja, okay.
Also das ist immer eine Stilspringprüfung. Das von daher, aber trotzdem, wenn es jetzt zum Beispiel einen Reiter hat, der vielleicht nicht so schön auf dem Pferd sitzt. Oh, be real.
Ja, dann mach mal.
Nee, nix. Der nicht so schön auf dem Pferd sitzt, aber das Pferd trotzdem eine ordentliche Runde läuft. Und da ist ja schon mal die Stilnote, kann ja dann schon auch mal ein bisschen schlechter sein, als jetzt bei jemandem, der wunderschön auf dem Pferd sitzt. Mhm. Also ich weiß nicht, so genau weiß ich nicht, was ich davon halten soll. So.
Wir sind ein bisschen hin und her gerissen.
Genau, also ich finde es ein bisschen gut und ein bisschen nicht gut. Ich
bin ja ein Fan von ehrlicher Wettbewerb eigentlich, muss ich ehrlich sagen. So. Und dann, ja, wenn das halt der Regel ist, der Regel und der Schnellste hat gewonnen. Ah ja, das ist doch eine ehrliche Angelegenheit. Aber gut, also wie gesagt, gerne Meinungen dazu. Dann, wo wir beim Thema Regels sind, lass uns das noch schnell machen. Und dann gehen wir zu dem Interview mit Professor Dr. Ellen Kienzle. Die Sache mit der Gerte und mit dem Hauen. Gilt das mittlerweile? Ich habe das irgendwie mitbekommen, glaube ich, in der Phase, wo das diskutiert wurde. Und ja, das soll bald kommen. Gilt das mittlerweile?
Neue LPO ab 2024, genau, es ist verboten im Parcours.
Alles klar, also ab kommendem Jahr.
Genau.
Egal, ob im Springparcours oder in der Dressur, gilt für alle, oder andersrum spielt es, also man sieht es ja in so Springparcouren häufig, oder? Also da ist das fast ein normales Bild, dieser Gerteneinsatz, um Pferde über Hindernisse zu bekommen. Spielt es in der Dressur überhaupt auch eine Rolle? Hast du überhaupt eine Gerte dabei? Hast du, okay.
Ja. Aber ich habe die ja, also ganz viele Dressurreiter haben die, glaube ich, dabei, weil die Pferde wissen, ob du eine Gerte dabei hast oder nicht.
Okay.
Das ist, ich glaube, vielleicht passiert das auch nur in unseren Reiterköpfen, keine Ahnung, aber ich benutze die nie auf dem Turnier. Also ich habe die einfach nur in der Hand, aber ich habe die, glaube ich, noch nie in der Prüfung benutzt. Vielleicht mal so ganz zart, um ihn mal hinten in der Ecke vor dem Mitteltrab so ein kleines bisschen auf die Gruppe anzutippen oder so. Aber ganz, ganz selten habe ich diese Gerte mal benutzt. Aber man hat sie halt dabei. In den ganz, ganz hohen Prüfungen ist es ja verboten. Auf der Europameisterschaft war es übrigens auch verboten.
Verstehe.
Da darf man keine Gerte dabei haben.
Also du würdest zustimmen, es spielt eine viel größere Rolle beim
Springen.
Ja, beim Springen, genau. Fall. Und also da aber auch manchmal auf eine Art und Weise, dass man sagt, das ist nicht schön.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe es auch selten erlebt, dieses Jahr einmal auf dem Turnier, als ein Richter eine Reiterin rausgeschickt hat, der dann auch wirklich mal gesagt hat, so, jetzt wäre es aber mal genug, das Pferd springt nicht mehr und jetzt bitte verlassen Sie den Parcours. Und die hat auch wirklich übel da drauf gehauen. Also, und das Pferd ist am ersten Sprung, hat schon gesagt, nee, du, also eigentlich möchte ich das heute nicht. Aber sie hat immer wieder drauf gehauen und immer wieder und immer wieder. Und dann hat der Richter sie des Platzes verwiesen. Und das fand ich ja wirklich mal gut, man sieht es nicht so oft, dass die Richter auch mal eingreifen. Bitte, tut's doch, auch auf dem Abreiteplatz. Sag doch mal was und dann zum Wohl des Pferdes. Also ich finde, es wird immer noch viel zu wenig gesagt, von den Richtern, gerade beim Abreiten, also auch in den Dressurhallen, finde ich es manchmal ganz, ganz gruselig, wie da abgeritten wird. Und da, finde ich, sollte ein Richter einfach einschreiten, wenn da an der Kandare rumgezerrt wird und die Sporen hinten reingestochen und die Gerte nochmal drauf. Aber da passiert immer noch viel, viel, viel zu wenig.
Ja, also und die Regel, also die Regel jetzt, wie sie dann ab kommendem Jahr gelten wird, das ist ja dann schon aber an Eindeutigkeit eigentlich, lässt es ja jetzt wenig zu wünschen übrig. Ne? Also die Regel ist dann klar, du darfst da nicht draufhauen.
Wir schauen mal, wie schwer es geahndet wird, wenn es jemand macht. Ob es überhaupt geahndet wird.
Ja, sehr spannend. Aber ich könnte mir vorstellen, okay, also du hast natürlich vollkommen recht, mal gucken, wie es umgesetzt wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch der Druck, man denke an Social Media, man denke an die Möglichkeit, also es gibt ja heute kaum noch eine Runde, die nicht gefilmt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass die FN, also wenn da quasi Richter meinen, auch wir müssen das, wir können diese Regel ignorieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch von Seiten von Wettbewerbern und von Zuschauern dann auch, dass da dann auch Druck aufgebaut wird mit Hilfe von Videoaufnahmen. In besonders krassen Fällen gibt es ja heute schon. Aber wenn es so eine klare Regel gibt, also wäre jetzt so meine Prognose, dass das schon auch, dass das was bewegen wird. Man hört bei dir so ein bisschen Skepsis raus, aber gut.
Wir werden sehen, ja. Ja, vor allem halt so auf den kleinen Heckenfesten.
Ja.
Wird es halt schwierig. Da wird nicht gefilmt. Also wenn dann nur von irgendwelchen Zuschauern oder so. Also
ja.
Ja. Und in den auf den Turnieren, wo gefilmt wird, zum Beispiel von Clip My Horse oder Rimondo, sieht man es ja weniger als auf den kleinen Heckenfesten. Ich glaube, auch da ist es eher das Problem. Und es ist auch nicht das Problem in den höheren Klassen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber gut, mal schauen. Also, dass es eingeführt wird, das findet jedenfalls deine Zustimmung, wenn ich es richtig verstehe. Und wir haben ja gestern auch schon auf dem Berg im Spaß gesagt, es wird jetzt möglicherweise manche Reiterinnen und manche Pferde geben, die jetzt so also quasi da ein echtes Problem haben, weil
ja.
Ohne Hauen ging in der Vergangenheit nichts und was
aber
ist denn
mit Hauen
jetzt?
Ging auch nichts, aber ja,
aber wir immerhin,
gucken mal. Ja. Immerhin, genau.
Genau, und was machen die jetzt, wo das Hauen
verboten ist.
Dummerweise verboten wird? Ja. Mon Dieu, hat wieder jemand Regeln gemacht, ohne mit denen zu reden. Oh ja. Na dann.
Ich glaube, hier im Umkreis, die wissen alle, von welchem Reiter die Rede ist oder Reiterin.
Ach, ja, vielleicht. Aber wir haben nichts, also wir haben jetzt da, also man könnte jetzt auch leichte Hinweise natürlich
Nein,
geben.
Nein, natürlich nicht.
Aber das
wir machen
wir.
Jetzt das nächste Thema.
Genau. Und ich würde vorschlagen, also das nächste Thema ist nicht das Schweiftoupet von Nicole Weidner, sondern das heben wir uns bis zum nächsten Mal auf mit Blick auf die Uhr. Wir kommen zurück auf das Thema Ernährung von Pferden. Wir kommen zurück auf das Thema, wie berechne ich eine Portion an Futtermitteln für Pferde richtig? Wie mache ich das? Es hängt von 1000 Sachen ab. Und es gibt eine tolle Handreichung in Form eines neuen Buches dazu. Und Professor Dr. Ellen Kienzle ist eine der Autorinnen dieses Buches. Und wir sind wirklich sehr, sehr happy, dass sie heute bei uns ist. Jenny, du hast gesagt, bevor du das Lesen der Fachmagazine wie Cavallo, St. Georg und sowas alles, also es gab ja Zeiten, da hast du das selber gelesen, heutzutage lässt du lesen und zwar von mir, ne? Und aber als du noch selber gelesen hast, da war dir der Name Professor Dr. Ellen Kienzle schon ein Begriff.
Ja, absolut. Also ich kenne die noch aus meiner aktiven Abonnementzeit, als die Cavallo noch einmal im Monat in meinem Briefkasten lag.
Und das ist schon lange her.
Ist schon sehr lange her.
Ja, also wirklich eine renommierte Expertin, Professor Dr. Ellen Kienzle. Sie stellt uns ein neues Buch zum Thema Pferdeernährung vor. Und aber erstmal sagen wir herzlich willkommen. Wirklich toll, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen im Pferdepodcast.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und das Buch vorstellen zu können. Ich bin von hauptberuflich Tierärztin und habe eben den Lehrstuhl für Tierernährung und Diätetik hier gehabt und Pferdefütterung war eben einer meiner Forschungsschwerpunkte. Und so habe ich eben jetzt zum Schluss noch ein Buch geschrieben. Das ist ein Kompendium zur Rationsberechnung beim Pferd. Das richtet sich schon an Fachleute. Das ist also sicher nicht das Buch, wo man jetzt, wenn man das erste Mal ein Pferd hat und mal wissen möchte, was das so frisst, und was es für fütterungsbedingte Krankheiten gibt, das ist nichts. Und das ist ein Buch für fortgeschrittene Pferdehalter, für die, die schon ein bisschen was vom Pferd verstehen. Und okay, da sind eben wirklich die praxisnahen Dinge drin, die man braucht. Zum Beispiel, ob das Pferd den richtigen Ernährungszustand hat, ob es zu dick ist, ob es zu dünn ist. Das sind halt Hilfen, die einem da das Arbeiten mit dem Pferd sozusagen erleichtern, dass man sieht, upsala, jetzt hat er abgenommen oder Holz Blitz, man sieht so ein Pferd jeden Tag, man stellt es nicht jeden Tag auf die Waage und auf einmal denkt man, verdammte Tat, ich brauche einen neuen Sattelgurt, ja, der länger ist. Und dann, spätestens dann, hat man vielleicht zu lange zugewartet. Und dieses Buch gibt da eben sehr gute Hilfestellung, wie man den Ernährungszustand überwacht, wie man auch schauen kann, wie der Trainingszustand ist. Ja, man denkt, oh, Wunder, was man arbeitet. Es gibt auch Hilfen, wie man den Futterwert von Heu und aber auch von anderen Dingen einschätzen kann. Es gibt Hilfen, wie man den Stoffwechsel vom Pferd einschätzen kann, was das für ein Stoffwechseltyp ist, ob das einer ist mit einem gemütlichen Stoffwechsel, leicht futtrig oder futterdankbar nannte man die früher. Und viele Rassen wurden eben darauf gezüchtet, schon aus der Notwendigkeit heraus. Der Klassiker sind natürlich die Shetland-Ponys, die eigentlich fast gar kein Futter brauchen. Und andere Pferde wieder, wie die Vollblutpferde, da kam es darauf an, dass sie schnell ran und nicht darauf, dass sie viel fressen oder wenig fressen. Ja? Das ist also, das sind so Dinge, die da auch erklärt werden, auch wie man so ein Pferd erkennt, das schwer oder leichtfutterig ist, wie man auch eine Stoffwechselerkrankung, den Verdacht darauf zumindest am äußeren Erscheinungsbild erkennen kann. So ein bisschen wie bei Menschen, da sagt man ja, oh, wenn einer jetzt ein bisschen dick ist, ist er ja nicht zwangsläufig Diabetiker. Aber bei den Männern vor allem, da sagt man, oh, wenn der so einen Bauch hat, so Apfelform, der schaut schlecht aus, während die Birnenform eben nicht so gefährlich ist. Und solche Dinge erklärt das für das Pferd. Es erklärt auch die Arbeit, wie viel ein Pferd, also dass man die eigene Arbeit einschätzen kann mit dem Pferd, dass man halt weiß, aha, also für das, was der jetzt tut, das mag ja schwierig sein, was der an Lektionen beispielsweise als Dressurpferd macht, aber schwere Arbeit ist es nicht. Und dass eben solche Dinge mal richtig gestellt werden.
Hm. Jetzt haben Sie schon gesagt, das Buch richtet sich durchaus an ein Publikum, was schon so ein bisschen Ahnung hat, was so ein bisschen fortgeschritten ist. Das Thema allerdings betrifft ja nun tatsächlich, kann man sagen, alle Pferdebesitzer, Reiterinnen und Reiter. Von daher, wie würden Sie das denn einschätzen? Wie groß ist denn in Deutschland oder generell, wie weit verbreitet ist das denn, dass Pferde eigentlich nicht richtig ernährt werden und nicht die zutreffenden Rationen bekommen in Verhältnis eben zu ihrem Leistungsstand und zu ihrem Gewicht und so weiter? Also wie viel übergewichtige Pferde gibt es auch?
Ich würde sagen, das ist extrem weit verbreitet. Das eine Problem ist das Übergewicht, ja, das sicherlich. Das andere Problem sind aber auch Nährstofffehlversorgung. Und interessanterweise ist das so, dass das von Olympiateilnehmern bis zu Lieschen Müllers Haflinger geht. Dass also die Nährstoffzuteilung oft nicht richtig ist. Teilweise hat man unglaubliche Mengen an Kalzium und Phosphaten da drin, weil ein Mineralfutter und noch ein mineralisiertes Mischfutter und noch ein extra halt einfach kombiniert werden. Oft hat man dann auch unglaublich hohe Gehalte an Vitamin A und D und die sind eher weniger verträglich, während man auf der anderen Seite knappe Spurenelementversorgung hat oder eben Vitamin E ist auch oft knapp, weil es sehr teuer ist und die Leute können natürlich auch nicht einschätzen, wie soll man das? Da muss ich auch nachrechnen, wenn ich schauen will, ob das jetzt passt mit diesem Mineralfutter. Ja, das kann man beim Einkaufen ganz schwer einschätzen. Und da ist es schon so, dass es da oft klemmt. Oder dann einzelne Überversorgung, dann wird irgendeinem Spurenelement, ja, Selen oder Zink, die sollen ja Wunder wirken, ja, kennt man ja beim Menschen auch. Und plötzlich werden die massenhaft gegeben. Und da kann beim Zink, kann es eben sein, dass andere Spurenelemente, vor allem das Kupfer, nicht mehr richtig absorbiert werden. Und es kann beim Selen kann es sogar passieren, dass es eine Vergiftung gibt.
Okay, also zu viel von etwas eigentlich Gutem kann dann auch wieder schlecht sein.
Ja.
Okay.
Eindeutig.
Frau Kienzle, ich denke, so ein erster Schritt, oder Sie haben ja gerade schon so ein bisschen aufgezeigt, wie viele unterschiedliche Faktoren da eine Rolle spielen. Ist es ein Sportpferd, ist es kein Sportpferd zum Beispiel? Aber eine Gemeinsamkeit gibt es, glaube ich, doch so, die für alle Pferde gilt, dass man erstmal vielleicht feststellt, ist mein Pferd zu dick, zu dünn? Was ist da eigentlich los? Haben Sie da so eine Handreichung, wie man am besten vorgeht, um das überhaupt erstmal rauszubekommen? Weil das ist ja eine ganz wichtige Information, stelle ich mir vor.
Also das Erste ist, dass man halt dieses Pferd anschaut und betastet. Man macht sozusagen eine Speckfaltenprüfung. Ja, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Man schaut, was hat der auf den Rippen? Welche Knochenvorsprünge kann man gegebenenfalls ertasten oder auch nicht? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach mal nachschaut, was ist da an Körperfett? Ein bisschen Körperfett soll ja da sein, aber natürlich nicht massenhaft. Und da gibt es eine sehr genaue Anleitung und auch Bilder dazu, wo man dann sieht, oh hoppla, mein Pferd ist ja zu dünn, zu dick. Und das ist eben sowas, was man auch ein bisschen jeden Tag sich anschauen sollte oder jeden zweiten, dritten, dass man sehr schnell sieht, wenn es unerwünschte Gewichtsveränderungen gibt und schnell eingreift. Ich denke, das ist auch etwas, was einen guten Pferdemenschen von einem durchschnittlichen unterscheidet, dass der sehr schnell sieht, hoppla, da passt was nicht, wird was anders, da muss ich was machen. Und da ist natürlich das Gewicht ist immer eben oder die Ernährungszustand ist sehr wichtig. Das nächste ist, es gibt natürlich auch Tabellen, wo man dann erstmal guckt, ist das, was hat man für einen Pferdetyp? Ist das mehr Warmblut oder Kaltblut oder eben halt Vollbluttyp? Dann kann man bestimmte Größenklassen anschauen und dann kann man schauen, wie sind die Gewichte von normal nicht übergewichtigen Pferde in dieser Größenklasse bei diesem Kaliber, wie man sagt. Ja, ist ja klar, dass ein Kaltblut bei gleicher Größe schwerer ist als ein Vollblut.
Ja, okay, also da hat man dann einfach eine gute Möglichkeit und eine gute Handreichung, sich da ranzutasten und zu gucken, in welche Kategorie fällt mein Pferd. Absolut sinnvoll und ja, das versteht man. Dann geht's natürlich an die Frage, also stelle ich mir so vor, die sich viele Pferdeleute stellen, was Sie gerade beschrieben haben. Bekommt mein Pferd zu viel von irgendetwas oder fehlt ein wichtiger Baustein in der Ernährung des Pferdes?
Also das kann man schon so ungefähr abschätzen, in welche Richtung das geht. Was nicht geht, ist das, was so häufig gemacht wird. Es werden Blutproben genommen und dann wird gesagt, ja, dieser Wert ist niedrig und jetzt müssen wir da ergänzen. Und das funktioniert so leider nicht, weil natürlich im Blut die Gehalte zum Beispiel an Mineralstoffen sehr stark reguliert werden. Ja, und deswegen funktioniert das nicht, wenn man eine Blutprobe nimmt und sagt, ach, da war irgendein Wert niedrig und jetzt müssen wir das ergänzen. Und deswegen muss man schon die Ration berechnen. Man macht das halt einfach so, wie beim Kalorienzählen. Ne? Man sagt, ja, was weiß ich, jetzt 10 Kilo Heu und da sind beispielsweise 2 Gramm Kalzium pro Kilogramm drin, dann sind bei 10 Kilo Heu 20 Gramm Kalzium aufgenommen und das ist ungefähr der Bedarf eines 500 Kilo schweren Pferdes. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einen krassen Kalziummangel hat bei 10 Kilo Heu, wenn er sie denn tatsächlich frisst, nicht besonders hoch. Hier muss ich also nicht unbedingt ein Mineralfutter nehmen, das extrem kalziumreich ist. Das kann ich daraus dann ablesen. Ja, so geht das vom Prinzip her wie beim Kalorienzählen für jeden Nährstoff in einer Excel-Tabelle. Und dann rechnet man halt aus, was das Pferd insgesamt aufnimmt. Und jetzt ist es so, natürlich kann man beim Heu, ja gut, das kann mal 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm sein. Was sehr selten ist, ist, dass es nur 1 ist oder eben 10 oder mehr. Ja, das heißt, wenn ich 10 Kilo Heu habe, dann müsste ich mit dem Kalzium so ungefähr hinkommen. Wenn ich wachsende Tiere habe, empfehle ich eine Analyse vom Heu wenn ich das Heu langfristig verfüttere. Wenn ich im Pensionsstall stehe und alle 4 Wochen eine neue Charge kommt, dann kann ich mit Durchschnittswerten arbeiten, weil das wird ungefähr hinkommen. Mhm. Ja, weil ja verschiedene Chargen kommen und dann komme ich mit dem Durchschnittswert hin und der entwickelt mich innerhalb von 4 Wochen einen Kalziummangel, ein erwachsenes Pferd. Ja. So, das heißt, auch diese Entscheidungshilfen, brauche ich denn eine Analyse oder kann ich das so rechnen? Auch da, das wird erklärt. Ja, wie man das macht. Und dann gibt es eben so Durchschnittswerte fürs Heu. Und es wird eben auch gesagt, wann man die nehmen kann und wann besser nicht. Und dann kann man schon ungefähr schätzen. Und wenn man jetzt Mischfutter hat, die werden ja von den Firmen im Regelfall sehr gut deklariert.
Stimmt.
Wenn das nicht der Fall ist, dann empfehle ich die gar nicht erst zu nehmen, denn dann wissen die selber nicht, was da drin ist. Ja, wenn, also teilweise sind natürlich Deklarationsvorschriften da, aber die meisten Firmen, die sehr seriös sind, haben durchaus sogar die Spurenelementgehalte auf ihrer Homepage. Ja, und das sollte auch so sein, dass man eine ungefähre Idee hat, was ist denn da drin. Mhm. Ja, nicht? Also das ist schon so. Und vor allem, wenn zugesetzt ist, kann man das sehr wohl dann zusammenrechnen. Und diese drastischen Überversorgungen, die kommen ja gerade durch die Zusätze. Hm. Die sind in der Regel nicht im Heu, mit ganz wenigen Ausnahmen. Beispielsweise, wenn Goldhafer drin ist, dann kann Heu plötzlich auch extrem Vitamin D-reich sein. Da ist aber auch zum Beispiel eine Abbildung, dass man den Goldhafer erkennen könnte und eine Anleitung, wie man das beispielsweise mit einer App erkennt. Ja, also das ist schon so, dass man da relativ in die Tiefe gehen kann.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie niemand, der solche Zusatzfutter verteufelt, aber Sie sagen schon, wenn man sie einsetzt, dann sollte man schon auch genau darauf achten, was ist denn da eigentlich drin, um möglicherweise negative Folgen für mein Pferd zu verhindern.
Richtig. Also ich nehme gerade mal das Beispiel Selen, weil das eben ein Element ist, das beim Faktor 10 schon toxisch werden kann. Wenn ich jetzt beispielsweise in Bayern, Österreich bin, Deutschland insgesamt, aber vor allem natürlich die süddeutschen Gebiete, die Schweiz auch, ja, also nicht, dass ich die Schweiz als Süddeutschland bezeichnen will, aber eben die Alpen da. Da ist in aller Regel im Grundfutter so gut wie kein Selen. So, jetzt kann ich das, da muss ich sagen, also im Hafer auch nicht, im Getreide. Das heißt, das Selen muss zwingend aus Mineral- oder Mischfutter kommen. Hm. Ja, wenn im Grundfutter nichts ist, ja, und dann, ja, und da kann ich Bio oder sonst was machen. Im Boden ist halt kein verfügbares Selen und dann ist es, wie es ist, ja, da ist nichts drin. So, und jetzt muss ich halt das Selen ersetzen. Wenn ich jetzt weiß, so ein Pferd braucht beispielsweise 1 Milligramm Selen am Tag, das ja, dann brauche ich von einem Mineralfutter oder 10 Milligramm Selen oder was auch immer, dann kann ich ausrechnen, wie viel Mineralfutter ich geben muss, wenn der Gehalt des Mineralfutters bekannt ist. Das sind Dreisatzrechnungen. Mhm. Ja? So, also was weiß ich, wenn ich jetzt 100 Gramm Mineralfutter gebe, und ich möchte, dass da dann halt 1 Milligramm drin ist. Nicht? Dann muss ich halt gucken, was in einem Kilo müssen dann mindestens 10 Milligramm sein.
Ja.
Ja, so, ne? So, also solche Rechnungen muss man da schon anstellen. Und dann ist es aber keine gute Idee, wenn man dann noch 2 extra Selenpräparate gibt.
Mhm. Verstehe,
ja. Ja, so, und das kann man eben da ausrechnen. Wenn man sagt, ja, es gibt ja auch also Mischfutter, Müslis mit einem relativ hohen Selengehalt, der ist auch deklariert dann und da steht auch drauf, dass man nicht so viel füttern soll, nur eine bestimmte Menge ist da futtermittelrechtlich vorgeschrieben, das draufsteht. Und dann darf ich aber nicht noch so ein Mineralfutter mit einem Haufen Selen dazu packen. Hm. Ja, sonst richtig Schaden an. Und das ist also natürlich schon sehr viel leichter, wenn man da so eine Excel-Tabelle hat, wo so ein paar Gehalte drinstehen und man guckt dann, ah, jetzt gebe ich das. Okay, unten ist die Summe, das soll er kriegen. Naja, passt jetzt oder passt nicht.
Hm. Verstehe. Frau Kienzle, unser Podcast beschäftigt sich ganz intensiv, also wir erzählen sozusagen die Entwicklung eines jungen Pferdes, das auch ein Sportpferd ist, ein Haflinger, sozusagen vom Pferdekindergarten ins irgendwann mal große Dressurviereck. Das ist so so ein bisschen der rote Faden, der sich durch unsere Sendungen zieht. Stichwort Sportpferde und Ernährung. Das hat ja wahrscheinlich schon Auswirkungen auf den Speiseplan, sage ich jetzt mal, wenn man sich ein Sportpferd anguckt im Vergleich zu einem, ich sage jetzt mal, Freizeitpferd oder ein Pferd, das eben nicht so gefordert ist. Wie groß, würden Sie sagen, ist die Rolle, die das spielt?
Das kommt auf den Sport an. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel ein Pferd haben, das im Vollblutrennsport geht, die brauchen also ungefähr das Doppelte von dem, was sie während des Erhaltungsbedarfs brauchen, und die brauchen eh schon viel.
Wow.
Also da brauchen sie richtig, richtig Kraftfutter plus richtig, richtig Heu. Also die brauchen richtig Futter. Wenn sie ein Pferd haben, das im Vielseitigkeitssport geht, dann ist es wichtig, dass es viel Heu bekommt. Auch so ein Pferd muss so trainieren, dass es relativ viel fressen muss. Wenn Sie Distanzsport trainieren, das geht auch viele Kilometer. Ja, wenn Sie aber im Dressursport trainieren, der braucht nicht allzu viel zu fressen. Weil es ist eben einfach so, wenn ich jetzt mit meinem Pferdchen losreite und reite ins Gelände, dann kann ich 2 Stunden reiten oder 3 Stunden und kann 8 bis 14, 15 Kilometer machen. Und die Kilometer zählen, egal ob sie schnell oder langsam zurückgelegt werden, es zählen im Wesentlichen die Kilometer. So, wenn ich jetzt ein Dressurpferd habe und reite damit in der Bahn, dann hat der nach 40 Minuten die Schnauze voll. Ja, weil der muss sich ja wahnsinnig konzentrieren, der muss sich in den Wendungen ausbalancieren, aber Kilometer macht er nicht allzu viel.
Ja.
Ja, der limitierende Faktor ist im Dressurviereck zum Teil die Psyche des Pferdes und einige Muskeln, die er zur Balance braucht. Das ist in der Dressur limitierend für das Training.
Mhm. Ja. Aber nicht die körperliche Belastung, ne?
Aber nicht die körperliche Belastung, ja. Sie können zum Dressur, ist ja bis zum gewissen Grad auch ein Kraftsport. Aber wissen Sie, jetzt nehmen wir mal, vergleichen wir das mal mit den Menschen. Also wenn ich jetzt in so ein Studio gehe und mache hier meine Bizeps-Curls, wie viele Wiederholungen mache ich dann?
Sagen Sie es mir, ich bin nicht so ein Kraft 50.
Ich habe das mal gemacht, einfach, ich war Hampel, musste alles machen. Und ich habe 3 mal 20 Wiederholungen mit 60% der Maximalkraft. So, das ist so ungefähr eine Vorgabe.
Habe ich doch gar nicht so schlecht geschätzt mit meinen 50,
ja,
ne?
Ja. Ja, genau. So, wenn Sie jetzt ein Pferd nehmen und sagen, der soll 60 Piaf-Trittchen machen, der zeigt Ihnen den Vogel. Der sagt, du spinnst wohl. Ja, das wird nichts, den machen Sie nur sauer. Ja, ich meine, gerade am Anfang, wenn man in die höhere Versammlung geht, 2, 3 Piaf-Trittchen. Und glauben Sie, dass der dabei ernsthaft Kalorien verbrennt, wenn der 2, 3 Piaf-Trittchen macht? Natürlich nicht. Ja, was will man denn machen, wo man 2, 3 Sekunden macht und darin damit Kalorien, wer weiß nicht wie, verbrennt. Ja, das sind alles Dinge, die wirklich nicht so viel Energie verbrennen. Ja, das ist mehr, also das beim Dressurreiten ist schon auch ein Mindgame. Ja, der muss verstehen, was er machen soll. Der muss verstehen, wie er den Reiter trägt, wie er sich ausbalanciert. Das hat mit Geschicklichkeit auch zu tun. Aber man verbrennt nicht vergleichbar Kalorien wie beispielsweise im Rennsport. Wenn Sie in der Bahn Dressur reiten, also 3, 4 Kilometer, gerade mit dem jüngeren Pferd, können Sie kaum überschreiten. So. Wenn Sie jetzt aber richtig arbeiten wollen, brauchen Sie 10, 14. Krafttraining und Ausdauertraining vertragen Sie sich nicht gut am selben Tag. Das heißt, Sie können, wenn Sie ein Dressurpferd haben, dann können Sie den nicht vorher erstmal 10 Minuten abgaloppieren, damit er nicht so leicht fett wird. Danach mag der nicht mehr versammeln. Probieren Sie es selber aus, gehen Sie mal laufen und dann machen Sie mal Krafttraining, die haben echt keinen Bock mehr, ja? So, und so geht es dem auch. Und deswegen sind die Dressurausbilder alle, nicht so viel Galopp, nicht so viel Abtraben, nicht so viel, gerade dass er warm ist, ja? So, los, dann braucht er nicht so viel zu fressen. Also ihr Dressurpferd, gerade wenn das ein Haflinger ist, die sind ja doch, sagen wir mal, haben doch in ihren Linien doch die Alpen, die halt nichts zu fressen hatten, ja, und viel arbeiteten und viel bergauf, bergunter, das saugt natürlich sauber Energie. Hm. Ja, der könnte ja auch leicht butterig sein, der Haflinger. Und da muss man wahrscheinlich eher aufpassen, dass er nicht fett wird, als dass er genug kriegt. Was wichtig ist, ist, dass er mit allen Nährstoffen richtig versorgt ist. Ja, und ich weiß nicht, wie alt ist er denn jetzt?
7. Also noch relativ jung, ja.
Ja, genau. Also da ist dann auch mal der Zeitpunkt, wo man ja dann auch möchte, dass das Pferd sich gut aufmuskelt. Und da wäre es wichtig, ihn genügend mit Protein und Aminosäuren zu versorgen. Und gerade das ist was, was in dem Buch gut angesprochen ist, weil bisher war es immer so, dass man beim Pferd sagte, ja, die sind mit Protein überversorgt. Da hat man aber die Verwertung des Proteins nicht genügend berücksichtigt und auch die Aminosäuren gehalten. Und seit wir das tun, das haben wir 2014 entwickelt und jetzt aber endlich mal für die Praxis umgesetzt, seit wir das tun, sehen wir, dass viele Pferde, die nicht so viel Muskulatur ansetzen, schlicht und ergreifend unterversorgt sind mit Protein. Und wenn man das ergänzt, dann sieht man, dass die Muskulatur wächst.
Sehr interessant. Da haben wir jetzt wirklich was gelernt, auch in Bezug auf unseren Haflinger und was den Speiseplan von ihm angeht. Ja. Frau Kienzle, wir waren uns ja im Vorgespräch schon einig, man wird nicht jedes einzelne Detail dieses Themas wirklich durchdringen können in so einem Gespräch. Aus meiner Sicht hat man aber wirklich eine gute Idee und eine tolle Vorstellung davon bekommen, was man in Ihrem Buch alles nachlesen kann, welche konkreten Handreichungen man bekommt. Nichtsdestotrotz, das ist immer meine letzte Frage, gibt es noch irgendwas, was wir aus Ihrer Sicht vergessen haben? Das fände ich ganz schlimm, wenn Menschen bei uns im Podcast zu Gast sind und dann so ein Gefühl bleibt, oh, ich wäre gerne noch was losgeworden und jetzt ist es dann irgendwie zu Ende. Also gibt es noch was, wo Sie sagen, das muss unbedingt noch gesagt werden, irgendwas, was Ihnen noch am Herzen liegt? Was haben wir noch vergessen?
Also vielleicht sollte man auch noch sagen, dass es eine konkrete Anleitung gibt, wie man so eine Rationsberechnung durchführt. Mhm. Also da sollte man eine Tabellenkalkulation, wie zum Beispiel Excel, beherrschen. Wer damit rechnen kann, arbeiten kann, der kann sich da, das ist genau vorgegeben mit den Formeln und so weiter, dass man sich da selber sozusagen eine Futtertabelle für sein Pferd aufstellt und dann kann man ja eben das ausrechnen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass über die Bedarfszahlen gesprochen wird. Bedarfszahlen sind ja keine Naturkonstanten, sondern das ist Schätzung. Hm. Ja, und da gibt es eben solche, wo halt viele Zahlen da sind, wo wir ziemlich genau wissen, wie das ist, und solche, wo wir es nicht ganz genau wissen und wo wir dann etwas großzügiger schätzen. Und dann kann man, ist zum Beispiel beim Zink schätzen wir sehr großzügig, weil es nicht sehr viel dazu gibt. Ja, und da muss ich eine Sicherheitsspanne haben, dass ich sage, ja, dass wir auf keinen Fall drunter sind. Und wenn ich die einhalte, dann bringt zusätzliches Zink gar nichts mehr. Mhm. Bei anderen Elementen ist das mal wieder ein bisschen anders. Da ist vielleicht die Sicherheitsspanne nicht ganz so groß. Und auch das wird beschrieben.
Prima. Frau Kienzle, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wie das sich dann anhört im Podcast.
Ja, das sind wir auch, jede Woche, genau. Professor Dr. Ellen Kienzle im Pferdepodcast. Der Link zum Buch und alle Infos dazu natürlich bei uns in den Shownotes auf der Seite derpferdepodcast.com. Und das war Folge 245, Jenny. Einmal die große Hafenrundfahrt haben wir gemacht, würde ich sagen. Vom Dressurtraining, von der Ernährung, von deinem ACDC in deinem Klecks, über neue Regeln im Springsport, Gärtenverbote, was hatten wir noch alles? Das Schweiftoupet kommt beim nächsten Mal. Professor Dr. Ellen Kienzle war wieder eine Menge drin in der Folge und hat Spaß gemacht, darüber zu reden. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne liken, teilen, kommentieren, weiterempfehlen und wir wünschen euch eine pferdige Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.